Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir haben heute einen Blick in die digitale Kristallkugel geworfen und dabei ziemlich viele Dinge gehört, die dann doch verunsichern können. Supermächte, digitale Systeme, die keiner mehr begreift, Verschwörungstheorien, die vermehrt um sich greifen. Wie also nach all dem Gehörten in die Zukunft blicken? In jedem Falle neugierig und offen, und damit man das hinbekommt, möchte uns der Zukunfts- und Trendforscher Matthias Hawkes mit seinem neuen Buch dazu auf die Sprünge helfen. Es heißt 15,5 Regeln für die Zukunft. Zukunft, Anleitung zum visionären Leben. Mein Kollege Christian Rapansel hat den Autor zum Gespräch getroffen.
Es ist ja ein ziemlich weit verbreitetes Schreckensszenario, dass es dann irgendwie so eine übermächtige künstliche Intelligenz geben wird, die uns Menschen zum Fehler im System degradiert. In ihrem aktuellen Buch, das ist gestern erschienen und das trägt den Titel 15,5 Regeln für die Zukunft. In diesem Buch, da kommen solche Warnungen gar nicht gut weg. Eine dieser Regeln, die lautet nämlich: Vertraue auf natürliche Intelligenz, statt dich vor künstlicher Intelligenz zu fürchten. Was heißt das denn?
Ja, ich glaube, dass nach ungefähr 25 Jahren Zukunftsforschung ein bisschen beurteilen zu können, wie sich Zukunftsdiskurse entwickeln. Und die künstliche Intelligenz ist ja so momentan etwas geworden wie das Narrativ generell, also ein Märchen, das wir uns selber erzählen, ein Angstmärchen. Das gibt's ja übrigens in allen Gesellschaften und in allen Kulturformen. Das gehört einfach zum menschlichen Leben dazu. Also es wird eine Gefahr gesehen, imaginiert und die wird in eine gigantische Form aufgeblasen. Und das hat natürlich ganz viel auch mit unserer Aufmerksamkeitskultur zu tun. Wenn Sie mit differenzierten prognostischen Systemen arbeiten, haben Sie da meistens kein Gehör dafür, nicht? Sondern die klaren Schreckensgeschichten, letztendlich werden die auch gespeist von Science-Fiction-Filmen, die gewinnen immer, nicht? Das ist nur nicht unsere Zukunft, ja? Das ist nur sehr schwer klarzumachen, dass natürlich diese Märchen nie unsere Zukunft abbilden, sondern sie sind immer Hypes, kann man sagen. Und die künstliche Intelligenz ist momentan das Gegenwartsmärchen, was wir uns besonders um die Ohren hauen.
Und das fängt schon damit an, dass Sie schreiben, allein der Begriff der künstlichen Intelligenz sei ein Missverständnis.
Ja, man kann diesen Begriff Intelligenz müsste man natürlich definieren. Und wenn Sie künstlich und Intelligenz zusammenbasteln, dann erleiden Sie einen sogenannten Kategorienfehler, nicht? Das Luhmann hat mal gesagt, die meisten Irrtümer über die Welt entstehen durch Kategorienfehler, wenn zum Beispiel ein Bauer versucht, Bratkartoffeln anzubauen, nicht? Also künstlich und Intelligenz geht eigentlich gar nicht. Weil Intelligenz ist im Grunde genommen was ans Menschliche gebunden. Hier ist oft dann die Rede eben von einer Intelligenzform, die problemlösend ist. Das können Algorithmen natürlich zum Teil in der Tat. Aber Intelligenz im Menschen wird ja heute viel weiter definiert. Es gibt ja sowas wie emotionale Intelligenz, wie soziale Intelligenz, wie Gefühlsintelligenz. Da gibt es ja eine lange Debatte, was eben menschliche Intelligenz eigentlich ausmacht. Und die Maschinen werden natürlich einen Teil davon abbilden können. Also ich selber fahre in einem Auto, was schon halbautomatisch fährt. Das fährt dann unter Umständen sogar besser als ich und können auch vielleicht Schach spielen. Aber das sagt ja mehr über das Schachspielen aus, nicht? Das ist eigentlich auch eine höhere Form der Mathematik. Und wir verwechseln das. Intelligenz hat natürlich ganz viel mit Gefühlen zu tun. Also das menschliche Hirn ist ja deshalb so interessant und auch so einmalig, weil es eben auch über die körperlichen Dimensionen mit Fleisch, mit Sterblichkeit, mit Emotionen verbunden ist. Und das sind ja ganz wichtige Dimensionen unseres Lebens. Und das wird eben verwechselt in dieser Fantasie, nicht? Also mit den Robotern, die aus der Zukunft auf uns eindreschen.
Ja, trotzdem ist es ja nun so, dass es natürlich wesentlich besser klingt, von einer künstlichen Intelligenz zu reden, als zu sagen, da haben wir ein computergeschütztes System, das massenhaft Daten auswertet und daraus statistische Wahrscheinlichkeiten erstellt. In Ihrem ersten Kapitel, da warnen Sie gleich, wir sollen uns vor Future Bullshit hüten. Ist so ein Begriff typischer Future Bullshit?
Ja, der Diskurs drumherum, nicht? Also ich gehe ja auf praktisch alle Konferenzen über die Zukunft, die man sich vorstellen kann, seit vielen Jahren. Und da kann man eben erleben, dass es eigentlich nur noch zwei Diskurse gibt, nämlich technische Erlösungsdiskurse. Also da stehen dann so die Gurus der künstlichen Intelligenz und sagen uns, ja, alles wird geregelt, die Staus werden sich auflösen, wir werden den Menschen unsterblich machen. Und da hängen natürlich alle an den Lippen. Das ist so der moderne technizistische Gottesdienst. Und dann ist der große Bereich, der natürlich noch stärker gewachsen ist, das ist eben die Apokalypse in all ihren Formen, der Weltuntergang. Und das erregt unser letztendlich natürlich immer noch Jäger- und Sammlerhirn, unser Angsthirn in einer unglaublichen Art und Weise. Aber es fixiert eben auch auf solche unterkomplexen Dimensionen von Zukunft, die Welt wird nicht untergehen, dazu hat sie eigentlich gar kein Talent. Aber dafür sind wir natürlich nicht gemacht, das so zu differenzieren. Und das ist so ein bisschen, ist ja auch die Aufgabe des rationalistischen oder rationalen Zukunftsforschers, zu dem ich mich zähle, ein bisschen diese Zukunftserzählung zu relativieren und auch in eine Reflexion zu bringen. Und das versuche ich eben mit dem Buch. Ich versuche auch zu verstehen, wie funktionieren Zukunftsentwürfe in der Kultur, in der Gesellschaft.
Und da machen Sie ja auch sehr klar, man muss eben aufpassen, dass man zwischen Modellen und Wirklichkeit unterscheidet oder eben einen grundsätzlichen Fehler nicht macht, von dem Sie schreiben, dass er Ihnen früher auch passiert ist, nämlich einen Trend einfach linear in die Zukunft fortzuschreiben und dann zu glauben, alles geht in die Richtung. Also Sie nennen da so Beispiele wie alles wird vernetzt, alle Menschen ziehen in die Metropolen, alle Autos werden autonom fahren, solche sogenannten Megatrends. Ist das auch so ein Bullshit?
Ja, also in der Tat ist so diese Besoffenheit von Megatrends, also ich selber bin ja starker Vertreter von Megatrends, man kann sehr gut mit ihnen arbeiten, wenn man sie in ihrer Tiefe versteht. Aber eins der wichtigsten Kapitel lautet in dem Buch, jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Und wir sehen eben, dass alle großflächigen Trends, ob es jetzt Individualisierung, Verstädterung ist, ob es Globalisierung ist, Mobilität natürlich an Sättigungsgrenzen kommen. Ja? Also wenn alle mobil sind, stehen alle im Stau. Und wenn alles globalisiert ist und in jeder Stadt alle Läden gleich sind, dann fühlen sich die Menschen nicht mehr wohl. Und wir erleben das ja gerade mit Globalisierung. Da gibt es einen klaren Gegentrend momentan, Nationalismus, neuer Nationalismus. Und daraus ein Modell zu entwickeln, wie Zukunft wirklich entsteht, nämlich durch so eine Schleifenbildung von Trend, Gegentrend und dann einer höheren Komplexität. Das ist, glaube ich, ein ganz interessantes und auch attraktives Modell. Das ist auch so das Kernmodell von dem, was wir in der systemischen Zukunftsforschung machen.
Da merkt man schon, es gibt nicht nur technische Themen in Ihrem Buch, sondern es geht eben auch um die ganze Weltbevölkerung, andere Kontinente, um politische Macht. Es geht auch um Ökologie und dergleichen. Wonach haben Sie ausgewählt, was Sie mit hineinpacken? Weil es ist so viel drin, dass Sie für alles immer nur sehr wenig Platz haben.
Ja, das ist das Dilemma ein bisschen des ganzheitlichen Prognostikers oder der ganzheitlichen Futurologie, dass sie natürlich in Systemen denken und diese Systeme sind eben sehr ähnlich innerhalb von verschiedenen Subsystemen, von Wirtschaft, von Kultur, von Politik. Und der rote Faden in diesem Buch ist eigentlich Psychologie. Also es gibt einen neuen Zweig, wir nennen den auch die Neurofuturistik oder eben Zukunftspsychologie, wo wir versuchen zu verstehen, wie konstruiert das Hirn und auch die Gesellschaft Zukünfte und wie leitet uns das wiederum an. Also es ist ja so, Visionen haben ja so eine Funktion, dass sie uns nach vorne treiben können. Sie können uns auch abschrecken oder in die Irre führen. Und da braucht man natürlich diese ganzen Wissenschaften. Man muss ein bisschen was wissen, wie ist der Mensch entstanden. Deshalb ist die Kulturanthropologie wichtig und auch die Neurologie. Und das ist in der Tat aber immanent in der Art und Weise, wie wir holistische Zukunftsforschung betreiben, weil wir versuchen, die verschiedenen Wissenschaften und auch Denkweisen miteinander zu vernetzen und auch miteinander zu konfrontieren.
Bei all den Begriffen, die Sie jetzt schon benutzt haben, wird das sehr deutlich, wie unglaublich viel Sie in dieses Buch hineingesteckt haben. Damit das Ganze lesbar bleibt, arbeiten Sie da mit vielen Zitaten, mit kleinen Grafiken, mit originellen Sätzen. Dadurch ist das sehr unterhaltsam. Ich habe aber nach dieser Mahnung ganz am Anfang des Buches, wir sollten nicht auf Bullshit hereinfallen, manchmal habe ich mich gefragt, ob Sie ein Spielchen mit uns spielen. Da gibt es zum Beispiel eine Illustration, die nennen Sie die Spirale der Zukunft. Das sind dann zwei Achsen. Eine Achse ist die Freiheit, die andere die Komplexität. Beide natürlich ohne Maßstäbe eingezeichnet, weil was soll da schon ein Maßstab sein? Und dann dreht sich da so eine etwas eiernde Spirale drumherum, was auch deswegen merkwürdig ist, weil das nur zwei Achsen sind, also nur zwei Dimensionen. Wie passt da eine dreidimensionale Spirale rein und so? Und das waren so ein paar Punkte, wo ich mich gefragt habe, spielen Sie jetzt gerade mit uns das Bullshit-Spielchen? Sollen wir da Bullshit rufen?
Ja, rufen Sie ruhig, ja. Das ist ja ganz in Ordnung, weil Bullshit hat ja immer große Aufmerksamkeiten und das geht's ja letztendlich. Aber wenn Sie die Grafik ein bisschen im Kontext betrachten, dann geht's natürlich in der Tat um fundamentale Gesetze von Komplexitätsentwicklung. Also der Mensch ist ja ein komplexes Wesen, entstanden aus einem sehr langen, historischen, komplexen Prozess. Und dabei geht es immer um diese zwei Achsen des Ichs, der Entwicklung des Seins als Individuum und der Gruppe. Und dazwischen verlaufen eben die Bewegungen immer in einer Spirale. Dasselbe gilt eben auch für ökonomische Prozesse zwischen Rezessionen und Zusammenbruch und Wiederaufbau. Und das ist eigentlich so eine Grundmetapher, die ich versuche, als so ein Meme einzusetzen, nicht? Also als so ein Symbol, mit dem man sich vielleicht ein bisschen orientieren kann. Vielleicht ist das nicht so gelungen, dass ich Sie damit erreichen konnte. Aber es ist natürlich immer der Versuch, auch in einfachen Grafiken ein bisschen zu erklären, was man meint, weil ich bin zwar ziemlich intellektuell, aber eigentlich versuche ich, das Akademische ein bisschen auch aufzulösen. Aber solche Kurven gibt es natürlich bei den Systemforschern und davon gibt es ja auch eine ganze Menge im akademischen Bereich, gibt es eine ganze Menge und die sehen eigentlich sehr ähnlich aus.
Also Ihr Anliegen ist ganz offensichtlich, die Sachen ja auch schön kompakt unterzubringen, deswegen auch diese 15,5 Regeln für die Zukunft, das sind solche Regeln wie, ich habe das mit dem Bullshit genannt, aber auch verwechsel dich nicht mit deiner Angst oder Zukunft entsteht erst durch gelungene Beziehungen oder schließe Frieden mit der Ungleichheit in der Welt, die können wir jetzt nicht alle durchgehen, aber wenn Sie so ein Meister der Komprimierung sind, als abschließenden Satz, was ist der eine zentrale Satz aus Ihrem Buch?
Ja, der Satz ist im Grunde genommen, dass die Zukunft ein Möglichkeitsraum ist, mit dem wir in Beziehung treten können und nicht eine fixierte Größe. Ja, also wir neigen eben dazu, die Zukunft uns vorzustellen als irgend so einen Film, wo dann irgendein Raumschiff durch die Gegend eiert oder eben eine künstliche Intelligenz uns frisst. Aber hier geht es darum, wie können wir in Beziehung zu unserer auch inneren Zukunft kommen, nicht? Also die Zukunft, die wir nach außen projizieren, das bildet auch immer ab, wie es uns geht. Und das ist so diese Doppelacht, so diese Schleife nach innen und nach außen. Da versuche ich einfach, die Menschen darauf hinzuweisen, dass das nicht aus dem luftleeren Raum kommt, sondern dass wir es letztendlich sind, die Zukunft konstruieren und dann auch produzieren.
Das sagt der Zukunftsforscher und Trendforscher Matthias Hawkes. Wir haben über sein Buch gesprochen, 15,5 Regeln für die Zukunft, Anleitung zum visionären Leben. Das umfasst 250 Seiten, kostet 19,99 € und ist bei Econ erschienen. Vielen Dank, Herr Hawkes.
Ich danke Ihnen auch.
Mein Kollege Christian Rapansel im Gespräch mit dem Zukunfts- und Trendforscher Matthias Hawkes in der Lesart.